Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Seid ihr schon mal in 12 Grad kaltem Wasser geschwommen? Ich habe das bisher nur im Neoprenanzug gemacht, wenn ich mal surfen war. Und ich fand das schon richtig, richtig kalt. Wenn man da mit dem Kopf das erste Mal untertaucht, dann fühlt sich das so an, als würde jemand einen Eimer mit Eiswasser über einem ausschütten. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr schwimmt 12, 13, 14 Stunden lang in so kaltem Wasser, im offenen Meer und ohne Neoprenanzug. Das jedenfalls macht André Wirsig, der ist Extremschwimmer und hat sich zum Ziel gesetzt, die Ocean 7 zu durchschwimmen. Das sind 7 Meerengen auf 5 verschiedenen Kontinenten. Und André ist dabei ganz allein im Wasser, wird nur von einer kleinen Crew in einem Beiboot begleitet. André, 5 Meerengen hast du jetzt schon geschafft. Den Ärmelkanal, den North Channel in Nordirland, den Santa Catalina Channel vor Kalifornien, die Tsugaru Strait vor Japan und den Kauai Channel bei Hawaii. Und Hawaii war eine der schlimmsten Durchquerungen. Was war so schwierig daran?
Ja, erstmal die Tatsache, dass wir 18,5 Stunden geschwommen sind.
Und wie viel waren geplant?
Wir hatten so geplant 13, 14 und hatten auch entsprechend das Material an Bord des Bootes ausgelegt, nur für 13, 14 Stunden, also was den Proviant angeht, weil man muss sich ja vorstellen, ich kann ja nicht wie bei einem Radausflug irgendwo dann mal an der Tanke anhalten und mal ein bisschen paar Colas nachkaufen, das geht nicht. Man hat nur das dabei, was man wirklich an Bord des Bootes gebracht hat. Der Vorteil war aber, dass ein Teil meiner Crew so seekrank geworden ist, dass die sich 18,5 Stunden lang nur übergeben haben, aber zu meinem Glück dann auch nichts essen konnten. Und das habe ich dann noch aufgegessen, was die dabei hatten an Proviant.
Aber das heißt, du hast 18 Stunden gebraucht, viel, viel länger, als du eigentlich geplant hattest. Warum hast du so lange gebraucht?
Weil wir 6 Kilometer vor der Küste von Oahu, da wo wir anlanden wollten, eine starke Strömung hatten. Und da bin ich praktisch fast 5 Stunden auf der Stelle geschwommen. Das muss man sich vorstellen, man schwimmt dann wirklich volles Programm und wie auf so einem Laufband, was gegen einen läuft, kommt man halt dann nicht voran. Also wir sind dann pro Stunde nur circa 100 Meter vorangekommen. Eine ähnliche Situation hatten wir jetzt in Japan auch zum Schluss. Das ist natürlich etwas, was mental dann, wenn man nicht die richtige Einstellung hat, einen dann völlig zermürben kann.
Hattest du in Hawaii auch, Hawaii kann man ja gut surfen, hattest du auch Wellen da?
Auf Hawaii hat man, es gibt ja auch keinen Fährverkehr, also keinen Schiffsverkehr, der beispielsweise Touristen oder Leute von einer Insel zur anderen bringt, weil die Wellen auf Hawaii immer so hoch sind, dass ein normaler Schiffsverkehr gar nicht möglich ist.
Ja, und wie schwimmt man dann da als einzelner Schwimmer durch?
Ja, also man hat immer Wellen zwischen 3 und 5, 6 Meter Höhe dort. Und man muss halt dann da durchschwimmen. Ja? Das ist halt natürlich mit dem normalen Schwimmen, wie ihr es aus dem Freibad oder aus dem Hallenbad kennt, dann in dem Fall gar nichts zu tun. Ja? Das ist schon echt absolut Offshore-Swimming, nennt sich das. Ich hatte neulich, als ich in Japan war, war ein Australier da, der hat auch versucht, durch die Tsugaru-Straße zu schwimmen, ist leider nicht geschafft. Der hatte aber so eine Uhr mit Höhenmessgerät und der hatte 2400 Höhenmeter.
Weil er immer über die Wellen dann drüber. Du schwimmst da ja durch sehr, sehr kaltes Wasser. Wie schafft man das, so lange im Wasser zu bleiben und nicht zu erfrieren oder zu unterkühlen?
Ja, auf Hawaii selber geht das. Also sind die Wassertemperaturen auch draußen wirklich ab 20, 30 Kilometer von der Küste sind dann recht angenehm mit über 20 Grad. Aber beispielsweise im North Channel zwischen Nordirland und Schottland, da hat man auch im Hochsommer Temperaturen von nur 12, 13 Grad. Und da muss man sich halt wirklich speziell darauf vorbereiten, weil das ist Todeszone, ähnlich wie am Mount Everest, wo der Sauerstoffgehalt so niedrig ist. So bei solchen Wassertemperaturen zu überleben, da muss man sich wirklich darauf vorbereiten und das ist etwas, muss man sehr ernst nehmen. Also das ist wirklich eine große Herausforderung.
Warum schwimmst du nicht mit Neoprenanzug?
Das ist überhaupt keine Option. Also Neoprenanzüge sind untersagt. Das gibt ja sehr harte Regeln für das, was ich mache. In Anlehnung an 1875, an den ersten Menschen, der das gemacht hat, der denn als erster Mensch den Ärmelkanal durchschwommen ist, auch eben ohne Neoprenanzug.
Ja, aber wie bereitet man sich dann drauf vor?
Man muss sich einfach an kaltes Wasser gewöhnen. Beispielsweise, ich habe dann wirklich jahrelang in Vorbereitung auf den North Channel und auf den Ärmelkanal nur kalt geduscht, also ausnahmslos. Kalt geduscht. Ich hatte so eine Regentonne bei mir zu Hause im Carport. Da gehe ich dann im Winter halt auch immer regelmäßig rein, um mich abzuhärten. Jetzt in Vorbereitung jetzt auf das nächste Abenteuer bin ich jetzt Ende Februar auf Mallorca. Da sind auch die Wassertemperaturen derzeit nur 14, 15 Grad und dann muss man halt in dem Wasser halt schwimmen und sich irgendwie damit arrangieren.
Du hast jetzt eben schon von dem Boot gesprochen. Das heißt, du schwimmst ja nicht ganz alleine, sondern du hast ein Beiboot dabei. Wie machst du das dann mit Essen und Trinken? Also darfst du zwischendurch eine Pause machen oder wie läuft das?
Genau, also das Beiboot übernimmt die gesamte Navigation, weil dort, wo ich rumschwimme, sieht man halt auch praktisch zu keiner Seite irgendein Land. Also man kann sich ja vorstellen, wenn man 20, 30 Kilometer von der Küste weg ist oder gerade nachts, da sieht man einfach überhaupt nicht, wo man hinschwimmt. Man hat also dieses Boot, was motorisiert ist. Erfahrene Fischer sind das meistens, die einen begleiten. Ich darf aber als Schwimmer zu keiner Zeit das Boot berühren.
Okay.
Aber von dem Boot aus werden mir praktisch Getränke oder wird mir Verpflegung angegeben, die ich dann halt relativ schnell dann runterschütte, runtertrinke und dann geht es sofort weiter.
Und was isst oder trinkst du dann quasi? Was ist da drin?
Ja, es ist sehr hochkalorische Nahrung, in der Regel immer flüssig, weil wenn man bei eben besagten Temperaturen schwimmt, dann ist zum Beispiel die ganze Kiefermuskulatur, die ist völlig eingefroren. Also man ist gar nicht in der Lage, großartig zu kauen. Zumal man nicht kauen kann und gleichzeitig weiterschwimmen. Deswegen, ich ernähre mich immer nur von Flüssignahrung.
Du schwimmst ja meistens nachts, oder? Wann fängt so eine Etappe an?
Ja, das beginnt dann meistens, wie jetzt in Japan ja auch so, gegen Mitternacht. Und dann schwimmt man halt los. Ja,
aber
und,
warum schwimmst du mitten in der Nacht los und nicht tagsüber, wenn es hell ist?
Na, das hat zwei Gründe. Es ist einmal, dass nachts natürlich die Winde deutlich weniger sind, flacher sind. Entsprechend ist die See auch flacher und man hat bessere Bedingungen zum Schwimmen. Zum anderen hat man natürlich dann den Vorteil, dass man erstmal in der Nacht, so ein bisschen unterm Radar, vor den Haien, die natürlich auch dort sind, wo ich schwimme, und ich schwimme ja auch ohne Haikäfig, also bin da praktisch auch ziemlich schutzlos dort in so einem Fall. Man versucht also erstmal in der Nacht möglichst weit rauszukommen, um dann am nächsten Tag gegen Mittag oder am frühen Nachmittag an einem Ziel anzulanden.
Hast du denn gar keine Angst vor Haien oder anderen Meerestieren? Ich meine, du bist da alleine, also im Wasser alleine auf offenem Meer. Ich hätte da Angst, muss ich sagen.
Ja, also man hat natürlich riesen Respekt, ja, aber ich finde Haie einfach fantastisch. Ja. Also ich liebe das Meer sowieso und alle, die darin leben, Haie gehören halt dazu.
Bist du mal einem begegnet bei so einem
Trip? Ja, schon mehrfach, aber das waren halt immer relativ friedliche Begegnungen. Die gucken sich das erstmal an, was da los ist und da muss man halt entscheiden in der Situation, was macht man. Aber man kann so einem Hai auch nichts vormachen, also man muss wirklich ruhig bleiben und toi, 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 das bin ich immer gewesen in der Vergangenheit, ich hoffe in der Zukunft auch. Aber wenn man da irgendwie ausflippt und dann hat man natürlich ganz schlechte Karten, ja.
Du hast auch berichtet, dass du mal einer portugiesischen Galeere begegnet bist. Wie war das?
Die gehören eigentlich nicht zur Gattung der Quallen. Das sind Nesseltiere. Das ist so im Ranking der giftigsten Tiere, glaube ich, an Nummer 2 steht die. Das kann auch unter Umständen tödlich sein. Ich habe dort mehrere, auf Hawaii war das auch, mehrere von diesen Quallen abbekommen. Also das wünsche ich wirklich niemandem. Das sind Schmerzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da war ich wirklich völlig schockiert, als ich den ersten Quallenkontakt dort hatte. Man ist also wirklich wie gelähmt von diesem Schmerz, der wirklich abnormal ist. Und gut, ich habe mir dann gedacht, Mensch, was willst du machen? Willst du jetzt irgendwie aufhören und an Bord des Bootes gehen? Aber dann hast du die Schmerzen ja auch.
Ja, schwimmst
einfach. Kannst auch gleich weiter schwimmen.
Klar. Wie fühlt man sich, wenn man nachts auf offenem Meer ganz alleine in so einem, ja, in dieser schwarzen Tiefe unterwegs ist? Was geht einem da durch den Kopf?
Das ist natürlich immer speziell. Also das ist, wer da sagt, fühlt sich da pudelwohl, das würde ich niemandem abkaufen. Ja. Das ist schon eine spezielle Situation. Aber es ist ungleich auch ein enormes Privileg. Und so empfinde ich das. Also für mich ist das wirklich, ich denke mir mal, wow, da wo du jetzt hier gerade bist, da ist einfach noch nie jemand gewesen. Und das sind einfach Wege, die einfach keiner mehr geht in unserer, ich sag mal, in unserer Komfortgesellschaft. Ja, das ist nämlich jenseits von allen Komfortzonen, die wir uns so geschaffen haben. Warme Kleidung, Sicherheit, ja, zu wissen, was als gleich als nächstes passiert. Ja, wir kennen uns aus, vermeintlich, wir steuern Dinge. Und da draußen, da steuert man einfach gar nichts. Also der Ozean, der macht einfach mit dir, was er will. Und ich begebe mich ja, mich zwingt ja keiner dazu, ich begebe mich ja praktisch aus freien Stücken dorthin und ich genieße das auch zum großen Teil. Also es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, da draußen zu sein.
Wie bist du drauf gekommen, diese 7 Meerengen zu durchqueren? Also wann entstand diese Idee und warum?
Ja, wie bin ich da hingekommen? Das war eigentlich der Grund oder der Aufhänger war eigentlich nur, dass ich früher mal am Mittelmeer war, nämlich auf Ibiza. Und da wollte ich schwimmen gehen und ich habe das irgendwie nicht hinbekommen. Also das war so kalt, das Wasser. Mhm. Und wer schon mal in kaltem Wasser war, also in so richtig kaltem Wasser, 10, 12, 13 Grad, der hat das vielleicht schon mal erlebt. Denn das sind ja richtige Schmerzen, ja. Das zieht sich alles zusammen. Man kriegt überhaupt keine Luft. Ja. Alle Signale im Körper, die sagen natürlich sofort raus da, du musst sofort. So, man ist wie bewegungsunfähig. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich mir dann vorgenommen habe, Mensch, bereite dich doch mal darauf vor, dass du da mal ein paar Meter schwimmen kannst. Und das habe ich dann gemacht, ein Jahr lang. Und dann habe ich spontan entschieden, Mensch, jetzt kannst du auch durch den Ärmelkanal schwimmen.
Ja, war ja der logische nächste Schritt, würde ich sagen dann. Du arbeitest als IT-Berater. Ich würde mal sagen, du bist dann viel in Büros, sitzt viel am Schreibtisch wahrscheinlich. Wie trainierst du und wie lässt sich das dann mit deinem Arbeitsalltag vereinbaren?
Ja, das ist auch das Schöne oder dieser Reiz des Ganzen, dass das, was ich in meinem Hobby mache, nämlich das Schwimmen, so ein völliger Gegensatz zu dem ist, was ich beruflich mache. Dadurch, dass ich natürlich viel unterwegs bin und auch eine Familie habe mit 2 Kindern, um die ich mich natürlich auch gerne kümmere, bleibt mir eigentlich nur nachts und halt am Wochenende Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und da habe ich dann auch Methoden entwickelt, die so ein bisschen unkonventionell sind, aber halt sehr zielführend. Um das mal so in einem Satz zusammenzufassen, es geht eigentlich bei dem, was ich mache, nur darum, was kannst du unter extremsten Erschöpfungszuständen noch an Leistung generieren? Und darum ist ja nur die Frage, wie komme ich am schnellsten dahin, mich maximal zu erschöpfen? Und da ich nicht so viel Zeit habe, dann stundenlang zu schwimmen, mache ich beispielsweise vorher Krafttraining. Mhm. Und zwar so schnell und so viel, mit so vielen Wiederholungen und ohne Pausen, bis ich praktisch überhaupt meine Arme nicht mehr hochbekomme. Und danach gehe ich dann noch ein paar Stunden schwimmen.
Aber André, also es macht Sinn, was du sagst, aber warum machst du das denn? Also das ist doch mega anstrengend, das tut weh. Also wieso?
Ja, das ist einfach, weil ich das total liebe. Ja? Also natürlich die Vorbereitung, das tut weh. Aber wer zum Beispiel den Marathonläufer in Berlin gesehen hat letztes Jahr, der den Weltrekord gelaufen ist, wer das im Fernsehen verfolgt hat, der hat die ganze Zeit gelächelt. Ja, also das war eine unglaubliche Leichtigkeit. Oder wenn man die Fußballer beobachtet, wenn die wirklich so einen Lauf haben und da über das Feld jagen, da sieht das leicht aus. Die trainieren alle unglaublich hart und innerhalb des Trainings, innerhalb der Vorbereitung haben die auch mal Momente, wo mal was wehtut und was auch immer. Das habe ich natürlich auch, aber wir arbeiten alle an dieser Leichtigkeit. Und
das macht dich einfach glücklich, ja?
Das ist ja da draußen so ein Teil vom Meer zu sein, das ist einfach das Tollste für mich. Hm. Ja, das ist fantastisch.
Und deine Familie unterstützt es auch? Oder hat die Angst um
dich? Ja, also zum Glück unterstützt sie das natürlich, sonst würde der Ego-Trip jetzt auch nicht so weit gehen. Also würde meine Frau sich jetzt wirklich ernsthafte Sorgen machen, dann würde ich das auch nicht tun. Wir reden natürlich darüber, wir beschäftigen uns natürlich anders damit als jetzt die Zuhörer, die das jetzt zum ersten Mal hören und wahrscheinlich ziemlich geschockt sind. So, für uns ist das ja ein Prozess, der schon länger geht. Ja, natürlich macht meine Frau sich dann, wenn ich da in Neuseeland ans Wasser steige mit den ganzen Haien und so, macht sie sich natürlich auch ein paar Gedanken und Sorgen. Aber wenn ich mit dem Auto von Hamburg nach Paderborn fahre, dann ist das eigentlich gefährlicher, als durch die Cook Strait zu schwimmen.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Wenn du stundenlang im Meer unterwegs bist, dann kriegst du ja schon viel mit, was im Meer ja rumschwimmt, jetzt mal abgesehen auch von Haien und Tieren. Hast du viel Plastik gesehen auf deinen Touren?
Ja. Das ist auch wirklich etwas, was mich sehr bestürzt und das ist der Grund, warum ich mich auch für den Meeresschutz engagiere, weil die Perspektive, die ich natürlich habe, also bestes Beispiel, ich bin mal mitten in der Nacht in so einem, im Kopf zuerst in so eine Plastiktüte reingeschwommen, in so eine große Plastikplane. Man weiß natürlich erstmal am Anfang gar nicht, was das ist. Man guckt ja als Schwimmer, ich schwimme ja nur Kraul, auch nicht nach vorne, man guckt nur nach unten. Nachts sieht man sowieso nichts. So, und da habe ich eigentlich, wenn man das so will, mal durch Zufall genau die Situation erlebt, die also auch viele Fische erleben. Ja? Mhm. Man kennt ja diese grauenhaften Bilder, wie Schildkröten dort von Plastik irgendwie eingeschnürt sind und der ganze Panzer völlig deformiert ist und dergleichen. Ja, also man bekommt das mit und ich schwimme da draußen rum und schäme mich wirklich oftmals für uns alle. Ja? Mhm. Also was wir dort veranstaltet haben, das ist wirklich eine Schande. Ja?
Wie sieht man aus, wenn man 16, 18 Stunden lang in kaltem Salzwasser geschwommen ist? Also ich kenne das nur jetzt nach dem Baden, da ist das Wasser zwar wärmer, aber da ist die Haut ziemlich verschrumpelt. Also wie siehst du aus, wenn du dann aus dem Wasser rauskommst?
Ja, das ist jetzt kein Sport, der irgendwie sexy macht, ja. Man sieht fürchterlich aus. Ja. Du bist völlig aufgequollen, man verliert praktisch auf der Haut, auf der Zunge die gesamte Haut. Ja, die kann man hinterher, die ganzen Schleimhäute durch das Salzwasser, die kann man alle abziehen nachher. Das dauert dann wirklich ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen, bis sich das alles regeneriert hat. Man hat zum Beispiel die ganzen Geschmacksknospen auf der Zunge, die sind alle weg. Man hat überhaupt keinen Geschmack
Von dem
über
Salzwasser dann?
Tage. Genau, von dem Salzwasser. Also es ist schon so, dass wir Menschen da einfach da draußen auch nicht wirklich hingehören. Ja, es ist schon immer ein paar Blessuren trägt man halt immer mit.
Was isst du dann nach so einer Etappe, wenn du die ganze Zeit nur Flüssignahrung zu dir nimmst? Also hat man dann danach Hunger auf ein dickes Steak oder was isst du dann?
Nee, ich esse dann total gerne so richtig irgendwie ein Butterbrot, ja, irgendwie so also ganz normale Sachen, genau, bloß nichts Flüssiges. Leider ist es dann ja immer so, dass man danach irgendwie wirklich, was ich gerade sagte, einfach keinen wirklichen Geschmacksnerven hat. Das heißt, man braucht ja auch keinen Champagner, also den trinke ich dann immer später, eine Woche später, wenn ich dann wieder was schmecke, weil dann irgendwie alles gleich schmeckt, ja.
Also ein
Aber
einfaches
man
Butterbrot
sieht,
reicht, ja? Das
ja,
ist
das ist
gut.
einfach das Beste, was es gibt, ja, richtig.
Deine nächste Durchquerung, da geht's nach Neuseeland zur Cook Strait. Wann geht's los und ja, was erwartet dich da?
Ja, es geht los. Man muss sich das so vorstellen, man hat dann immer eine Woche, so einen Slot heißt das, wo man vor Ort ist als Schwimmer und mit dem Kapitän in enger Abstimmung ist und dann entscheidet eigentlich Tag für Tag, wann man startet. Und das ist vom 25. April bis zum 2. Mai ist das der Fall. Ich bin aber schon ein bisschen vorher da, weil ich noch vorher in Sydney in Australien bin und dort ein paar Vorträge halte. Schwimmen ist in Australien einfach eine ganz große Sache, ähnlich wie hier Fußball. Das ist ein absoluter Volkssport. Die Schwimmer dort, das sind wirkliche Stars. Und ich halte da auch für die Deutsche Meeresstiftung, wo ich ja Botschafter bin, ein paar Vorträge. Wir machen so ein paar Umweltschutzaktionen da, auch Strandsäuberungen und so dergleichen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist schön.
Wie lang ist die Cook Strait? Also ohne jetzt, wenn die Strömung nicht so krass ist und du ständig auf der Stelle schwimmst, wie viele Kilometer sind es?
Ja, das sind 26 Kilometer Luftlinie, wobei man natürlich als Schwimmer immer ein bisschen abgetrieben wird von Strömungen. Ich rechne so mit zwischen 9 und 12, 13 Stunden und bereite mich eigentlich auch immer auf schrecklichste Bedingungen vor. Und wenn die Bedingungen dann mal besser sind, dann freue ich mich. Aber bis dato hatte ich da immer nicht so viel Glück. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie, als wenn gerade der Pazifik, zu dem ich eine besondere Beziehung habe, als wenn er immer so zeigen will, was er alles drauf hat. Ja? Also der macht es mir immer ein bisschen schwer, aber das ist auch okay. Also ich heg da keinen Groll.
Sagt Extremschwimmer André Wirsig. Und wenn ihr selbst auch spannende Reisegeschichten zu erzählen habt, wenn ihr mal, keine Ahnung, auf einem Bobbycar durch die Dolomiten gefahren seid oder ihr mal australischen Kühen Lesen und Schreiben beigebracht habt, dann meldet euch gerne, schreibt eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de und vielleicht unterhalten wir uns dann auch bald mal über eure Abenteuer, die ihr so erlebt habt.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.